Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist bei den Bildern, die uns Thomas gezeigt hat, bei den Informationen von Wissenschaftlern, die sich mit dem großen, weiten, entfernten beschäftigen und anderen, die sich mit dem beschäftigen, was ja auch in uns drinnen ist, mit dem ganz Kleinen. Ich habe mir nur gedacht, Glauben ist das eine, das können wir sehen, da gibt es mittlerweile Bilder davon, von diesen Dingen. Verstehen ist das andere. Ich habe jetzt nicht den Anspruch an mich, dass ich das auch alles verstehe. Die haben ja so lange da studiert und so weiter. Und vielleicht geht es uns in dem Bericht heute auch ein bisschen so. Glauben ist das eine, verstehen das andere. Vielleicht können wir das ein Stück weiter, besser verstehen, was die Schöpfung betrifft, was wir in den Bildern gesehen haben. Vielleicht auch durch unsere Predigt. Das wäre mein Wunsch. Ja, unser Predigttext ist aus Johannes 20, die Verse 19 bis 31. Ich möchte zuerst unseren Text lesen. Der Text ist überschrieben, oder das Predigtthema ist überschrieben mit Unser König, Jesus verwandelt die Jünger. Dieser Text ist eingebettet in eine Predigtserie, die sich jetzt schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, Unser König, die sich also beschäftigt mit Jesus, der den Weg durch den Tod ans Kreuz gegangen ist, dann auferstanden ist. Und dass dieser Weg dazu dient, dass er uns zubereitet, vorbereitet für das, was er mit uns vorhat. Und in diesem Licht, in diesem Kontext dürfen wir auch diesen Text lesen. Ich lese aus Hoffnung für alle. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeigten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Gottes Sohn. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Ich kann nur das glauben, was ich auch sehe. Das hat auch dieser Professor gesagt und er wollte seinen Schülern damit beweisen, dass es Gott nicht gibt. Ein Professor wollte also seinen Schülern beibringen, dass es keinen Gott gibt. Er fragte, habt ihr Gott jemals mit euren Augen gesehen? Nein, antworteten die Schüler. Habt ihr Gott jemals mit eurer Nase gerochen? Die Schüler, nein. Habt ihr den Geschmack Gottes schon einmal wahrgenommen? Fragte der Professor. Die Schüler wiederum, nein. Habt ihr die Stimme Gottes mit euren Ohren schon einmal gehört? Nein, sagten die Schüler. Also, es gibt keinen Gott. Ihr habt ihn mit keinen von euren Sinnen wahrgenommen. Auch mit der Haut habt ihr ihn nicht gespürt. Das ist der Beweis, dass es keinen Gott gibt. Darauf hob ein Schüler seine Hand. Er fragte die anderen: Habt ihr den Verstand des Professors jemals mit euren Augen gesehen? Schüler lachten und verneinten. Habt ihr den Verstand des Professors je gerochen? Alle verneinten und lachten. Er fragte weiter und immer mehr wurde gelacht und verneint. Also hat der Professor keinen Verstand. Ihr könnt seinen Verstand mit keinem eurer Sinne wahrnehmen. Also ist es so. Ja, nur das zu glauben, was man sieht, das wird jedenfalls dem Thomas hier in diesem Bericht so unterstellt und das steht so ein bisschen im Zentrum auch dieses Berichtes. Der ungläubige Thomas, ich sage das bewusst unter Anführungszeichen. Aber ich glaube, wenn wir unseren ganzen Text sehen und das nur auf diesen Aspekt reduzieren, den Thomas hier darstellt oder wo er sagt, ich kann nicht glauben, was ich nicht sehe, das wäre viel zu kurz gegriffen. Das Thema unseres Textes heißt ja, Jesus verwandelt die Jünger. Und dieses Thema hat auch mir geholfen, meine Augen weiterzumachen, zu sehen, was man alles in diesem Text findet und was man da alles rauslesen kann. Und ein bisschen was hoffe ich, dass ich jetzt gemeinsam mit euch auch da herausfinden kann, dass wir das auch ein Stück weit mehr und besser verstehen. Thomas und die Jünger waren also 3 Jahre mit Jesus zusammen, zuvor bis zum Kreuz. 3 Jahre ist sozusagen die Lehrzeit, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Ist auch heute so, nach 3 Jahren, so die übliche Dauer einer Lehrzeit, nach 3 Jahren, da hat man schon einiges gelernt. Kann man schon einiges. Nach 3 Jahren kann man dann auch eine Lehrabschlussprüfung machen. Kann man eine Prüfung machen, wo bestätigt wird, dass das, was man gelernt hat, dass man das auch wirklich kann. Vielleicht hat Jesus mit seinen Jüngern jetzt nach diesen 3 Jahren auch so eine Art Abschlussprüfung gemacht. Eine Prüfung, die ihnen dazu helfen soll, ein Stück weit auch selbstständig dann das zu tun, was Jesus ihnen ja so direkt auch aufgetragen hat. Wenn man heute in einem Handwerk ausgelernt ist, ich sage das ausgelernt bewusst unter Anführungszeichen, wenn man also diese Abschlussprüfung macht, dann kann man schon das eine oder andere selbstständig tun, man hat schon eine gewisse Verantwortung, aber trotzdem gibt es drüber noch einen Meister. Es gibt noch jemand, der die Letztverantwortung hat oder der auch zur Seite steht, wenn es mal notwendig ist. Und so können wir bei unseren Lehrlingen, bei unseren ausgelernten Jüngern lesen im Vers 22, empfangt den Heiligen Geist. Jesus gibt seinen Jüngern also einen Auftrag, aber er gibt ihnen auch seinen Geist oder seine weitere Unterstützung. Er lässt sie noch nicht ganz alleine. Das ist für mich eine wunderbare Zusage, die wir auch für uns in Anspruch nehmen können. Wenn wir auch in dieser Welt bestehen sollen, so dürfen wir doch wissen, dass wir seinen Geist haben. Dieser Begriff ausgelernt, wie ich ihn gerade verwendet habe, ich habe ihn unter Anführungszeichen gesagt, der ist für mich eigentlich total überholt. Heute weiß man, dass man nie auslernt. Man spricht von lebenslangen Lernen und man spricht davon, dass das, was man einmal gelernt hat, ja eine Basis ist, aber wenn man im Beruf, in seinen Aufgaben erfolgreich sein will, muss man ständig weiter lernen. Ich habe mir das auch gedacht bei den Bildern von Thomas. Vieles das, was wir jetzt hier heute gesehen haben, das haben die Professoren in meiner Schulzeit noch gar nicht gewusst. Das ist Wissen, das man erst jetzt durch diese technischen Möglichkeiten sozusagen in Erfahrung bringen kann. In gewisser Weise lebe ja auch ich davon in meinem Zweitberuf als Erwachsenentrainer, dass ich erwachsene Menschen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, ihnen trotzdem weiter die Möglichkeit gebe, weiter zu lernen und ja, Aktuelles auch kennenzulernen. Und so werden die Jünger Jesu jetzt auch weiter vorbereitet für ihren Dienst. Und so wie es in unserer Überschrift heißt, sie werden von Jesus verwandelt. Wir haben da einerseits Jesus, der verwandelt, und wir haben andererseits die Jünger, die sich verwandeln lassen. Übrigens, die Jünger kommen ja in unserem Abschnitt ganz gut weg, aber wenn man zum Beispiel Markus 16, Vers 13 anschaut, in Markus 16, Vers 13, da heißt es, und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Also da lesen wir davon, dass die Jünger selbst zuerst diese Berichte, dass Jesus auferstanden ist, dass er leibhaftig Menschen erschienen ist, dass sie das nicht glauben konnten. Nicht nur der Thomas war sozusagen ein Ungläubiger, alle Jünger waren so. Alle haben ihre Zweifel gehabt und haben erst, nachdem sie Jesus gesehen haben, das glauben können. Sie haben es dann dem Thomas berichtet. Du, ich habe es gesehen, mit eigenen Augen. Sie alle haben es ihnen berichtet. Und trotzdem konnte es Thomas nicht glauben, bis er es nicht selber erlebt hat. Und diese Ängste und diese Zweifel, die wir haben in so einer Stelle, die wollen wir uns etwas näher ansehen. Die Jünger haben also Jesus gesehen und Jesus war ein Mensch mit Muskeln und mit Knochen. Das lesen wir in Lukas 34, Vers 39. Da heißt es, wo Jesus zu ihnen sagt, seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Er spricht davon, dass er Fleisch und Knochen hat. Er hat gegessen. Die Jünger dachten, es sei ein Geist, weil er ja durch die geschlossene Tür gekommen ist. Aber er hat gezeigt, dass er Fleisch und Knochen hat. Trotzdem war er anders. Jesus war in einer Dimension, die wir uns vielleicht nicht vorstellen können. Wir lesen in dem Bericht von den zwei Emmaus-Jüngern, dass Jesus mit den zwei Jüngern, die ihn ja gut gekannt haben, weit gegangen ist, lang gesprochen hat, geredet hat mit ihnen. Und trotzdem haben sie ihn nicht erkannt. Erst dann, wo er mit ihnen gegessen hat, wo er das Brot gebrochen hat, erst dann haben sie ihn gekannt. Für mich ein Bild, okay, irgendwie muss er gleich gewesen sein, irgendwie muss er anders gewesen sein. Wie genau? Das weiß ich auch nicht. Ich kann es glauben, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz verstehen kann. In Markus 16, 9 bis 11, da lesen wir, Markus 16, 9 bis 11, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Jesus ist also zuerst der Maria erschienen und er hat die Maria als Zeuge verwendet, um es den Jüngern zu sagen. Man muss wissen, dass damals eine Frau als Zeuge vor Gericht gar nicht zugelassen war. Also eigentlich was total Ungewöhnliches, dass eine Frau als Zeuge gebraucht wird. Aber Jesus setzt sich auch über diese Traditionen hinweg. Er gebraucht einen Menschen, wie es er für richtig findet. Er gebraucht eine Frau, um es den Jüngern zu sagen. Und die Männer haben es der Frau geglaubt? Natürlich nicht. So sind es die Männer. Auch sie wollten es erst sehen. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt konnten sie das nicht verstehen und im Vers 14 lesen wir sogar, als Jesus dann zu ihnen gekommen ist, zuletzt als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Da erscheint da jemand leibhaftig und sagt, geh, erzähl's den anderen. Und die Jünger, die 3 Jahre mit ihm zusammen gelebt haben, wo er das ja angekündigt hat, haben es trotzdem nicht glauben können, trotz Augenzeuge. Wie geht's dir mit dem Glauben hier an dieser Stelle? Wie geht's mir damit, etwas zu glauben, was mir ein Zeuge berichtet? Wo stehst du? Du hast heute in der Predigt schon einiges gehört, im Text, vielleicht schon viele Male, vielleicht hast du schon viele Predigten gehört. Vielleicht hast du selbst in der Bibel gelesen, aber kannst du das verstehen und glauben, von dem hier die Rede ist? Dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist? Dass er den Tod überwunden hat, dass er heute lebt? Auch wenn er sich heute nicht mehr in dieser Weise zeigt, wie er es seinen Jüngern gezeigt hat. Aber wir haben die Berichte der Augenzeugen glaubhaft hier in diesem Buch. Hier schreiben die Jünger Jesu, die ihn wahrhaftig gesehen haben, die diese Lehrzeit mit ihm gegangen sind, die diese Lehrabschlussprüfung gemacht haben und die dann auch weiter beauftragt worden sind, das weiterzuerzählen. Diese Berichte haben wir. Können wir denen glauben und vertrauen? Nachrichten heutzutage glauben wird ja immer schwerer. Man spricht von Fake News. Man weiß, dass man sofort, wenn irgendjemand irgendetwas sagt, in den Medien gibt es eine Gegenstimme, die behauptet, dass das nicht stimmt, oder Verschwörungstheorien, ist ja alles nur gelogen. Wir haben heute die Möglichkeit, Nachrichten sehr rasch zu verbreiten, sehr einfach zu verbreiten, und so wird es auch immer schwieriger, jene Nachrichten herauszufinden, wo wir wissen, die stimmen. Und jene Nachrichten, die es natürlich auch gibt, die nicht stimmen, sozusagen davon zu trennen. Was soll man also wirklich glauben heutzutage? Gut, nur das zu glauben, was man sehen kann, das ist erwiesenermaßen dumm. Wenn ich glaube, es gibt keinen Strom, weil ich ihn nicht sehen kann und ich greife in die Steckdose rein, dann ist das dumm. Ich würde da auch zuerst die Sicherung rausschrauben oder zumindest prüfen mit einem Gerät, das den Strom spüren kann, aber nicht unbedingt mit den Fingern. Man kann den Strom zwar nicht sehen, aber man kann die Auswirkungen des Stroms sehen. Auf vielerlei Art und Weise. Und so kann man sozusagen indirekt glauben, dass es den Strom gibt. Und so können wir auch die Auswirkungen sehen von dem, was Jesus tut. Wir können sehen, wie Jesus Menschen verändert. Wie Jesus Menschen einen Frieden schenkt. Vielleicht habt ihr solche Menschen im Umfeld. Vielleicht habt ihr es selbst erlebt. Aber das, wenn ich selbst erlebt habe und dann jemand anderen sage, dann kann es sein, dass der trotzdem nicht glaubt. Obwohl ich selbst erlebt habe. Ist nicht so einfach. Den Jüngern ist es nicht anders gegangen. Und so sagt Jesus zu Thomas dann ja auch diesen schönen Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Nicht sehen und doch glauben. Thomas hat also diese Zweifel gehabt. Und jetzt möchte ich mich noch ein bisschen mit dem Begriff Zweifel beschäftigen. Was ist Zweifel eigentlich? Zweifel, in diesem Begriff Zweifel steckt auch der Begriff Zwei drinnen. Und Zweifel heißt eigentlich, sich nicht entscheiden können zwischen zwei Wegen. Also wenn du zwei Möglichkeiten siehst, das können zwei Nachrichten sein oder zwei Wege, oder wenn du am Berg gehst und da ist eine Markierung in diese Richtung und in eine andere Richtung, okay, dann kannst du zweifeln, welches denn der richtige Weg ist. Und wenn du es nicht weißt, dann könnte der eine Weg sein oder der andere. Und diese Unsicherheit führt zu Zweifel. Und wenn du in dieser Unsicherheit verbleibst, in diesem Zweifel verbleibst, dann wirst du verzweifeln. Das führt also zu einer inneren Zerrissenheit, ein bisschen hier, ein bisschen dort. Und diesen Zweifel hat Thomas gehabt. So ein bisschen werde ich es schon glauben können, da erzählen mir das 10 andere, dass sie Jesus gesehen haben. Aber ich selbst habe es noch nicht gesehen. Kann das wirklich stimmen? Da erzählen mir andere, dass es Jesus gibt, dass sie ihn gespürt haben oder erlebt haben oder die Auswirkung dessen gespürt haben. Aber wenn ich selber nicht gespürt habe, kann ich das glauben? In dieser Situation spricht Thomas diesen Zweifel an. Er verschweigt ihn nicht, tabuisiert ihn nicht, ignoriert ihn nicht. Er spricht es offen an. Er hat ein ernstes Interesse, eine Sehnsucht, dass er auch diese Gewissheit hat, wie es die anderen Jünger haben. Und das motiviert ihn, das überwindet sozusagen diesen Zweifel, diese Unsicherheit, dass er das fragt und dass er das auch offen sagt, ich möchte es auch sehen. Und Jesus sagt nicht, du Ungläubiger, du hättest den Jüngern glauben können, sondern Jesus erscheint ihm. Jesus hört diese Zweifel. Auch du darfst deine Zweifel ausdrücken. Jesus sagen, wenn du wo unsicher bist, er hört dich. Und so hat Thomas auch nach diesem Erkennen von Jesus sagen können, mein Herr und mein Gott. Thomas hat Jesus als seinen Herrn, als seinen persönlichen Herrn erkannt. Jesus hat ihm seine Wundmale gezeigt. Er hat ihm seinen Körper gezeigt. Ein kleiner Aspekt noch zu den Wundmalen. Ich habe mir gedacht, warum hat Jesus auch nach seiner Auferstehung noch diese Wundmale? Warum nimmt er die sozusagen mit in sein neues Leben? Vielleicht ist es eine Bestätigung dafür, dass Jesus einfach auf dem Kreuz gestorben ist und dass er auch danach in seinem neuen Leben diesen Weg durch das Kreuz in der Form dieser Wundmale mitnimmt, dass das sozusagen ein Teil seiner Identität ist. Er ist der, der durch das Kreuz gegangen ist, auch wenn er jetzt diesen neuen Leib hat. Und so ist Jesus nach seiner Auferstehung nicht zu einer jubelnden Menge gegangen, wo er sich feiern lässt. Er ist zuerst zu Maria gegangen, zu einer einfachen Frau. Genau die hat er als Zeuge beauftragt. Und dann ist er zu den Jüngern gegangen, zu den Zweifelnden, zu den Ängstlichen. Dort hat er sich gezeigt. Und dort hat er sie begrüßt mit diesem wunderbaren Shalom, Friede sei mit euch, mit diesem allumfassenden Frieden. Nicht ein Waffenstillstand, nicht ein Nichtkrieg, sondern ein wirklicher, tiefer, innerer Friede. Ja, so kannst dich du durchaus in guter Gesellschaft sehen, wenn du auch Zweifel hast. Wenn du vielleicht auch schon 3 Jahre das Evangelium kennst oder länger, vielleicht hast du auch schon deine Lehrabschlussprüfung gemacht. Vielleicht hast du es selbst erlebt, vielleicht kannst du es verstehen. Vielleicht hast du diesen inneren Shalom, diesen inneren Frieden. Und vielleicht können es trotzdem Menschen in deinem Umfeld nicht verstehen. In deinem Freundeskreis. Da brauchst du dich nicht alleine fühlen. So ist es den Jüngern auch gegangen. Jesus verwandelt also die Jünger. Und dieses Verwandeln, diese Kompetenz, die ihnen da sozusagen in dieser Lehrabschlussprüfung zeigt, oder diesen Weg, den ihnen zeigt, das möchte ich an einem Bild zeigen. Einem Bild, das man aus der Wissenschaft kennt, aus der Lehrmethodik oder Lehrwissenschaft, wo man weiß, Wissen ist das eine. Wir haben heute dieses Wissen, wie wir es auch von Thomas gesehen haben, über viel. Aber die Frage ist, ist dieses Wissen alleine ausreichend heutzutage, wenn ich in meinem Beruf bestehen will, wenn ich zu einem Arzt gehen muss, dann hoffe ich, dass der nicht nur das Wissen hat, dass er irgendwann mal studiert hat, sondern das hoffe ich, dass er auch die Qualifikation hat, dass er auch wirklich das Zeugnis gekriegt hat zum Arzt und dann noch viel mehr, dass er auch die Kompetenz hat, das zu tun, was er irgendwann mal gelernt hat. Und so hilft Jesus auch seinen Jüngern, er hat ihnen 3 Jahre lang das Wissen gegeben. Da haben sie es noch nicht wirklich verstanden. Er hat sie da und dort auch schon mal losgeschickt, dass sie selbst sozusagen diese Fertigkeiten, die Jesus angewendet hat, auch selbst anwenden. Aber die Kompetenz, erreicht man erst dann, wenn man es selbst tut. Das eine ist das Aneignen, das Wissen, das andere ist das Erleben und das dritte ist das Selbsttun. Und aus der Wissenschaft kennt man das, dass man etwas wirklich selbst tut, muss man auch die Motivation haben, man muss es wollen. Beim Führerschein ist es so, da musst du zuerst Theorie lernen, dann musst du Fahrstunden machen, dann kriegst du die Qualifikation, dann kriegst du dein Zeugnis, deinen Führerschein. Aber die richtige Kompetenz zum Autofahren kriegst du erst dann, wenn du die entsprechende Übung hast. Und genauso macht es auch Jesus mit seinen Jüngern und genauso macht das auch mit uns heute. Jesus verwandelt also seine Jünger, er erbaut sie und er gibt ihnen einen klaren Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann haucht er sie an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Dieses Anhauchen mit dem Heiligen Geist möchte ich auch noch in Lukas 24, im Vers 49 lesen, da wird es uns so berichtet. Da hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Jesus hat seinen Jüngern also in diesem Anhauchen gesagt, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, und wir wissen ja dann, dass zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde, nicht nur über die 11, sondern über alle, die an ihn glauben, auch an dich und an mich, wenn wir an ihn glauben. Und so ausgerüstet mit seinem Geist schickt er sie sozusagen in die Selbstständigkeit, schickt er sie hinaus in die Welt. Und dieses Hinaussenden gilt auch uns genauso. So kann auch Thomas das wirklich für sich glauben und wissen. Er kann diesen Auftrag dann wahrnehmen und er kann dann weiter ein Zeuge sein für ihn. So geht Jesus diesem Zweifler nach, er geht zu ihm hin und er hilft ihm, diese Zweifel zu überwinden. Jesus kommt auch zu dir, wenn du Zweifel hast, wenn du Ängste hast. Er will auch dir nahe sein. Und ein Stück weit hilft uns da auch der Schlusssatz in unserem heutigen Abschnitt, der Vers 31, wo es heißt, aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Dieser Vers ist zum einen eine Zusammenfassung, eine Bestätigung, eine Begründung für diesen Abschnitt, für dieses Kapitel, für das ganze Johannesevangelium und auch für die ganze Bibel. Die hier aufgezeichneten Berichte sind für uns aufgeschrieben, dass wir glauben können, dass wir wissen können und glauben können. Und so können wir heute auch in der Bibel forschen und erkennen, wie Jesus ist. Und so können wir diese Gewissheit erlangen, wenn wir das Interesse haben, die Neugierde haben, die Motivation haben und es zulassen, dass Jesus in uns wirken kann. Amen.